Herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast des Sri Aurobindo Centers Berlin zu Sri Aurobindos philosophischem Hauptwerk Life Divine, das göttliche Leben. Heute zum Thema Wirklichkeit und die kosmische Illusion, Teil 2. Wir hatten in unserem letzten Podcast gesehen, dass die Theorie, dass nur das eine reine Sein, das ewige, beziehungslose, absolute wirklich und alles andere unwirklich eine Illusion ist, in jeder Beziehung unbefriedigend ist, dass sie in sich selbst unschlüssig ist, da sie die Kluft zwischen der vermeintlich einzigen wahren Natur, der einzigen Wirklichkeit des Ewigen und dem Paradoxon einer unwirklich-wirklichen kosmischen Illusion nicht überbrücken kann. Tatsächlich löst sie, diese Theorie, einen ursprünglichen, grundlegenden Widerspruch nur auf, indem sie einen anderen Widerspruch kreiert. Einen Widerspruch, der dann wirklich nicht mehr aufzulösen ist. Ein unlösbares Mysterium. Denn worauf beruht diese Theorie? Zunächst einmal stellt sie zwei Pole fest. Auf der einen Seite eine absolute Wirklichkeit, eins suprakosmisch, statisch, unwandelbar, ihrer reinen Existenz bewusst, und auf der anderen Seite das Phänomen einer Schöpfung, eines dynamischen Kosmos, der ständig in Bewegung ist, der sich ständig wandelt und eine grenzenlose Vielfalt und Differenzierung abbildet. Diesen Widerspruch lösen wir dann auf, indem wir einen dieser Pole als nicht existent zu einer Illusion erklären. Dies aber führt uns zwangsläufig zu dem Schluss, dass das eine eine Art zweifaches Bewusstsein haben muss. Denn dieses eine, das stets, also auf ewig, seiner eigenen reinen Existenz gewahr ist, muss über ein zweites, davon unabhängiges Bewusstsein verfügen, das illusorische Konstrukte seiner selbst wahrnimmt, und zwar als grenzenlose Vielfalt unwissender und leidender Wesen, die sich des eigentlichen Selbstes nicht bewusst sind und die, eines nach dem anderen, in dieses Selbst erwachen müssen, um dadurch dann ihre individuelle Existenz auszulöschen. Wir sehen also, dass wir eine Frage, ein Problem durch ein anderes, viel schwerer zu lösendes Problem ersetzen. Eine offenkundige Dualität durch eine viel komplexere, undurchschaubare Dualität. Und vielleicht müssen wir deshalb an diesem Punkt noch einmal einen Schritt zurückgehen, müssen unsere ursprüngliche These, von der wir ausgegangen sind, überdenken. Denn wie wäre es, wenn nicht nur die unwandelbare Essenz des reinen Seins, sondern auch die Dynamis des Bewusstseins, die Bewegung, die grenzenlose Vielfalt und Unterschiedlichkeit wirklich ist? Genau dies wäre dann der Fall, wenn das eine Unwandelbare diese Dynamis, diese Bewegung aus sich selbst herausbringen würde. Und zwar in der Weise, dass die sich entfaltende Vielfalt und Unterschiedlichkeit das ewige und grenzenlose Einssein nicht aufhebt, sondern quasi hervorhebt, unterstreicht. Das kosmische Bewusstsein, das Universum, wäre dann keine Illusion, sondern eine ganz bestimmte Erfahrung der Wahrheit des Absoluten. Diese Lösung scheint uns durchaus schlüssiger, harmonischer, umfassender und auch sympathischer zu sein. Aber ist sie auch wahr? Interessanterweise können wir uns dieser Lösung auch über den Pfad des Illusionismus annähern. Denn die Philosophie Shankaras und damit des Vedanta spricht von einer Art qualifizierten oder teilweisen Wirklichkeit von Maya. Das heißt, sie unterscheidet verschiedene Grade von Wirklichkeit. Die Wirklichkeit des reinen Seins, der reinen Existenz von Brahman, transzendent, absolut, suprakosmisch, ewig, und die Wirklichkeit von Brahman in Maya, kosmisch, relativ, zeitgebunden. Anders gesagt, die Philosophie von Shankara bejaht das individuelle Selbst, das nichts anderes ist als Brahman. Dieses Selbst, dieser Brahman, scheint nun in seiner individuellen Daseinsform Maya, der Natur, unterworfen zu sein. Zumindest so lange, bis es sich selbst, also das relative und formgebundene Individuum, in sein ewiges und wahres Sein befreit. Unsere Erfahrung des Brahman, die Erfahrung derjenigen, die im relativen Universum leben und darin den Brahman in sich selbst und in allem anderen erfahren, ist somit keine Imagination unseres Mentals, ist keine Illusion von etwas, das selbst eine Illusion ist, sondern eine Wirklichkeit. Es ist sozusagen ein Zwischenschritt innerhalb der Maya, der letztlich zur Befreiung von dieser Maya führt. Und auch das Universum und dessen Erfahrungen sind für das in der Zeit lebende Bewusstsein real, ebenso wie das Bewusstsein selbst. Doch leider hilft uns dieses Konzept einer teilweisen Wirklichkeit von Maya nur bedingt weiter. Denn was ist die Natur dieser teilweisen Wirklichkeit? Wie wirklich und wie unwirklich ist sie? Wenn Maya, wenn das Universum und damit auch wir selbst vollkommen wirklich sind, dann erübrigt sich jegliche Theorie, erübrigt sich jegliches Philosophieren über diese Dinge. Es gibt schlichtweg keine Illusion, auch keine Teilillusion. Wenn aber das Universum, wenn wir selbst teilweise wirklich sind und teilweise unwirklich, dann muss es irgendwo eine Art Fehler, einen Bruch geben. Entweder in der kosmischen Selbstwahrnehmung oder in unserer eigenen Schau der Dinge, in der eigenen Wahrnehmung des Universums und von uns selbst. Und dieser Bruch, diese Verzerrung, führt dann zu verschiedenen Irrtümern. Irrtümern darüber, wer wir sind, was Bewusstsein ist, was tatsächliches Wissen ist. Doch was ist die eigentliche Natur dieses Bruches? Was ist diese Verzerrung wirklich? Woraus resultieren diese Irrtümer? Ist es tatsächlich eine ursprüngliche, grundlegende kosmische Illusion oder nicht vielmehr eine Unwissenheit? Eine Unwissenheit, die in das schöpferische Bewusstsein, in das dynamische Wirken des Ewigen und Grenzenlosen eingreift, die sozusagen interveniert. Und es gibt noch ein weiteres Argument, das die Theorie einer teilweisen Wirklichkeit des Universums in gewisser Weise ad absurdum führt. Denn wenn die vermeintliche Wirklichkeit dann endet, wenn wir davon befreit werden, war es dann jemals eine Wirklichkeit? War es nicht die ganze Zeit eigentlich eine Illusion, die wir nur für eine Teilwirklichkeit gehalten haben? Eine im wahrsten Sinne des Wortes unwirkliche Wirklichkeit, wirklich für unsere Unwissenheit, unwirklich für das, was wirklich weiß. Im Grunde gibt es keine Veranlassung, die Begriffe teilweise wirklich, unwirklich oder Illusion überhaupt ins Spiel zu bringen. Viel klarer und auch wahrer wäre es zu sagen, dass das Universum, dass alles, was manifestiert ist, eine modulierte Form und damit eine Art Verzerrung der eigentlichen Wirklichkeit ist. Einer der vielen Rhythmen von Brahman, wenn man es so ausdrücken will. Ja, es ist tatsächlich so, dass wir in einem bestimmten Zustand die Welt als unwirklich empfinden. Nämlich dann, wenn wir davon zurücktreten und es als eine Art leeres Spiel wahrnehmen. Doch dies ist in erster Linie eine mentale Erfahrung. Eine Erfahrung in der Unwissenheit. Denn was tatsächlich geschieht, ist, dass das Mental von sich selbst und von seinen eigenen Konstrukten und Bildern der Welt und des Universums zurücktritt und sie deshalb gezwungenermaßen als seine eigenen Fiktionen schaut, als Gebilde, die dann naturgemäß unwirklich sind. Dies aber ist eine Erfahrung, die in der Unwissenheit stattfindet. Sie ist kein wahres Abbild der tatsächlichen Verbindung zwischen transzendenter und kosmischer Wirklichkeit. Wenn wir jedoch von dieser Unwissenheit in die Ebenen des Wissens schreiten, dann nehmen wir diese Verbindung wahr und die vorübergehende Erfahrung und damit auch die Theorie einer Unwirklichkeit erlischt. Wir sehen dann sehr klar, dass die letzte Wahrheit der Dinge nicht darin besteht, dass das höchste Bewusstsein, wie es der Illusionismus behauptet, dem Universum keine Beachtung schenkt oder es als Fiktion betrachtet. Eine Fiktion, die sein Selbst in der Zeit als Wirklichkeit aufrecht erhält. Das Kosmische existiert nur, weil es einen wirklichen Zusammenhang mit diesem höchsten Bewusstsein gibt. Eine Abhängigkeit davon. Brahman in der Zeit muss für Brahman, der in zeitloser Ewigkeit ist, eine Bedeutung haben. Denn ohne dies gäbe es kein Selbst, keinen Spirit, Geist in den Dingen und ohne dieses Selbst in den Dingen kein Dasein, keine Existenz in der Zeit. An diesem Punkt aber sehen wir uns nun einem Argument, einer Tatsache gegenüber, die schwer zu leugnen und auf den ersten Blick auch kaum zu überwinden ist. Denn wir betrachten das Universum in letzter Instanz ja genau deshalb als unwirklich, weil es eben nicht ewig ist, weil es in der Zeit ist, weil es entsteht, ein wenig andauert, und dann wieder vergeht. Es ist eine vergängliche Form, die dem Formlosen und Unvergänglichen auferlegt ist, wie ein Gefäß, das vorübergehend aus Lehm geformt wird und dann irgendwann wieder in die formlose Substanz zerfällt. Aber ist dann dieses Gefäß wirklich unwirklich? Oder ist es nicht gerade deshalb überhaupt erst wirklich? Denn das, woraus es besteht, der Lehm, die Substanz, ist eine Wirklichkeit, eine ewige, in dieser Analogie unvergängliche Wirklichkeit. Das Gefäß ist alles andere als eine Illusion. Und selbst wenn es aufgehört hat zu sein, wenn es zerfallen ist, dann war es, solange es existierte, auch als Form eine Wirklichkeit. Wir müssen hier also nicht zwischen Wirklichkeit und Unwirklichkeit unterscheiden, sondern zwischen Wirklichkeit und vorübergehender Wirklichkeit, zwischen Essenz und manifestierter Essenz. Wir können sogar noch einen Schritt weitergehen. Denn die Form des Gefäßes ist eine Möglichkeit, eine von vielen Möglichkeiten, wie sich Erdsubstanz, wie sich die Essenz in Form ausdrücken kann. Und diese Möglichkeit selbst ist ewig. Die Essenz kann sich immer und immer wieder in dieser Form manifestieren, verkörpern. Anders gesagt, die Form mag aus der materiellen Schöpfung verschwinden, aber sie verschwindet eben nur aus dieser materiellen Ebene. Und so mag auch eine Welt, ein ganzes Universum verschwinden und eben doch immer in anderen Welten, in anderen Ebenen oder in ihrer Essenz vorhanden sein. Wir könnten sagen, dass die Macht der Manifestation in Brahman selbst inhärent ist, in ihm eingeboren ist, und dass diese Schöpfermacht entweder ununterbrochen, quasi in der Zeitewigkeit wirkt, oder dass sie in einem ewigen Zyklus wirkt, dass sie quasi pulsiert, immer wieder hervortritt. Das Kosmische ist dann nichts anderes als eine andere Ordnung, eine bestimmte Formgebung des suprakosmischen Transzendenten. Es ist auch nicht für das Transzendente in irgendeiner Weise unwirklich oder nicht existent. Die Wirklichkeit von Zeit wird durch die Wirklichkeit eines zeitlosen Ewigen nicht annulliert. Nur unser Mental, dessen Funktion in Unterscheidung, Teilung und Trennung besteht, formuliert diese Pole als vermeintlich unvereinbare Gegensätze. Und genau dies geschieht auch mit einem anderen Begriffspaar, mit der sogenannten spirituellen Wahrheit und einer pragmatischen, einer konkret materiellen Wahrheit. Auch hier zwischen diesen Wahrheiten errichtet das Mental eine unüberbrückbare Mauer, einen unüberbrückbaren Gegensatz. Doch gibt es tatsächlich keine Verbindung zwischen den beiden? Kann es wirklich nur eine dieser Wahrheiten geben, mit der Folge, dass die andere eine Unwahrheit, eine Unwirklichkeit ist? Natürlich müssen wir zwischen spiritueller Wahrheit und pragmatischer, gegenständlicher Wahrheit unterscheiden. Aber ein echter, vollständiger Gegensatz wären diese Dinge nur dann, wenn die Wahrheit des Ewigen allein aus dem stillen, ruhenden Zustand bestünde und wenn es im Absoluten keine dynamische Bewegung gäbe, wenn jegliche dynamische Bewegung der höchsten Natur des Ewigen widersprechen würde. Dies aber kann in der Tat nicht der Fall sein. Denn allein die Tatsache, dass eine vorübergehende kosmische Wirklichkeit existiert, setzt solch eine dynamische Bewegung, eine dem Absoluten eingeborene dynamische Kraft voraus. Etwas, das jenseits dieser vorübergehenden Wirklichkeit ist, muss dieses Universum ja kreiert haben. Und wenn diese dynamische Kraft jenseits des Kosmischen, also im Transzendenten, zu suchen ist und damit eine Macht des Absoluten ist, dann müssen wir wieder einmal zugeben, dass es unsinnig ist, anzunehmen, eine solche Macht des Absoluten könne oder würde nur Unwirklichkeiten kreieren. Ganz im Gegenteil, diese Macht des Absoluten kann nichts anderes sein als ein allmächtiges und allwissendes Bewusstsein. Wirklichkeit. Was aber aus dem Wirklichen erschaffen wird, muss auch selbst wirklich sein. Und die vielen und vielfältigen Formen, Kräfte und Wesen müssen, da sie aus der einen Existenz hervorgehen, selbst Schöpfungen des Ewigen sein und nicht unwirkliche, nicht existente Schöpfungen aus dem Nichts, aus einer ursprünglichen Leere. Und doch gibt es auch an dieser Stelle noch einen möglichen Einwand. Denn die eigentliche Basis der Theorie der Illusion, die Grundlage für die Weigerung, das Universum als wirklich anzusehen, ist ja die Annahme, quasi das Postulat, dass das, was wir Wirklichkeit nennen, unwandelbar, formlos, still und inaktiv ist, und dass wir diese Wirklichkeit nur in einem Bewusstsein wahrnehmen und erfahren, das selbst still und unbewegt ist. Alles andere, jegliche Bewegung oder Dynamis, jegliche Kraft, die aktiv wirkt oder kreiert, ob physikalisch, mechanisch, vital, mental oder auch spirituell, steht ganz offensichtlich im Widerspruch zu dieser Wahrheit, zu dieser Wirklichkeit und ist dementsprechend unwirklich. Doch diese Basis, diese Grundannahme ist bei genauerer Betrachtung nicht zwingend. Wir könnten die ursprüngliche, grundlegende Wirklichkeit sowohl als statisch als auch als dynamisch ansehen. Wir könnten durchaus sagen, dass der ewige, unbewegte Seinszustand in sich selbst eine ebenso ewige Seinskraft enthält und dass sich diese Seinskraft als Bewegung, als kinetische Energie, als dynamisches Wirken ausdrücken kann. Und es ist ebenso möglich, fast schon zwingend, diese beiden Aspekte, Sein und Seinskraft, als gleichzeitige Zustände anzunehmen. Denn jede Bewegung, jede Dynamis gründet sich auf einem Seinszustand. Anderenfalls hätte nichts, was erschaffen wird, in irgendeiner Weise Bestand, hätte eine wie auch immer geartete Festigkeit. Und selbst wenn die Dynamis, wenn Energie und nicht das reine Sein die ursprüngliche Wirklichkeit wäre, wie es die Shaktiisten behaupten, auch dann wäre ein Zustand des Seins zwingend erforderlich, um das für eine Schöpfung notwendige Element von Dauer, von Beständigkeit zu kreieren. Selbst dann, wenn diese Beständigkeit nur vorübergehend ist. Und wenn wir das Universum mit all seinen Formen, Wesen und Kräften betrachten, dann erkennen wir überall diesen zweifachen Status, diese untrennbare, zweifache Wirklichkeit von Beständigkeit und Bewegung, von Sein und Werden. Nun könnten wir, wenn wir an dieser Stelle noch einmal in die Tiefe gehen, sagen, dass all dies, auch der Ruhezustand, tatsächlich nur Energie, Bewegung ist. Eine ständige Bewegung, die eine Zeit lang im Gleichgewicht ist und damit eine Form über einen bestimmten Zeitraum erhält. Doch auch diese vorübergehende Form erfordert Stabilität. Stabilität in Form einer regelmäßigen Wiederholung der kinetischen Bewegung, die dem Wirken und der äußeren Gestalt eine gewisse Dauer verleiht. Und diese Stabilität, dieses grundlegende Prinzip von Stabilität, ist Ausdruck der Wirklichkeit des ewigen Seins, des einen Dauerhaften und Selbstexistenten. Wir kommen also, auch wenn wir dieser Überlegung, diesem Gedankenstrang folgen, zu dem Schluss, dass das Universum mit all seinen Formen wirklich ist. Wirklich im Sein und wirklich im Werden. Denn sowohl das eigentliche Sein als auch die sich aus der Seinskraft entfaltende Dynamis, der unbewegte und der bewegte Brahman, sind grundlegende Wirklichkeiten. Zustände oder Aspekte einer beides vereinenden, wirklichen Wirklichkeit. Zumindest sieht dies unsere mentale Logik so. Unsere persönliche Wahrnehmung allerdings scheint genau dem zu widersprechen. Denn wir Menschen, empfinden die Nähe zum Göttlichen, empfinden dieses beständige und ewige Etwas, das hinter der Welt, dem Universum steht, in erster Linie dann, wenn wir in der Stille sind. Oder anders gesagt, unser Denken, unser Handeln, unser äußeres Leben und Dasein, unsere Bewegung und Aktivität überschreibt dieses Etwas buchstäblich, überschreibt diese tiefe, grundlegende Wirklichkeit. Und so kommen wir leicht zu dem Schluss, dass jegliche Dynamik, jegliche Bewegung, sogar jegliche Form der Wahrnehmung des Einen, der Wahrnehmung des Wahren und Wirklichen im Wege steht, damit im Grunde also unvereinbar ist. Erst wenn wir davon zurücktreten, davon befreit sind, treten wir in dieses eine, unteilbare und unbestimmbare Bewusstsein ein. Und so erscheint uns das eine, die dynamische Schöpfung, als vordergründig und damit in gewisser Weise als unwirklich, und das andere, das ewige, unteilbare Eine, die reine Existenz, als wirklich, allein wirklich. Diese Wahrnehmung ist durchaus valabel. Allerdings dürfen wir dabei nicht vergessen, dass auch dies nur eine rein mentale Wahrnehmung der Dinge ist. Genauer gesagt, es ist eine Wahrnehmung und Erfahrung, die die Welt, das Universum, von einem Standpunkt aus schaut, der selbst in Bewegung ist und der deshalb selbst nur oberflächlich, bruchstückhaft, begrenzt ist. Eine Wahrnehmung, die nicht in eine tiefere, grundlegende Erfahrung der Dinge eintaucht und die daher alles andere als vollständig ist. Und wir können tatsächlich, wenn wir aus dieser oberflächlichen Wahrnehmung des Augenblicks, wenn wir aus unserem persönlichen Standpunkt in der Zeit heraustreten, in einen Zustand reinen Bewusstseins eintreten. In einen Zustand, in dem wir erfahren, dass Bewegung, Dynamis, Wirken und Form in keiner Weise binden oder begrenzen. Unsere spirituelle Persona, der Purusha, und ebenso unsere psychische, das heißt seelische Entität, ist frei von jeder Bindung, frei von jeder Begrenzung durch ein wie auch immer geartetes Wirken oder Werden. Nur unsere Oberflächenperson, unser äußeres Wesen ist darin, wenn man es so ausdrücken will, verstrickt und verfangen. Und diese Oberflächenperson ist nur ein vorübergehender Ausdruck unseres eigentlichen Selbstseins. Eine Form, die sich ständig verändert, die sich aber immer auf diesem Selbstsein gründet und nur durch dieses Selbstsein überhaupt existiert. Das, was wir Denken und Handeln nennen, ist Teil dieser Form, ist ein Ausdrucksmittel dieser Oberflächenperson. Sie tragen dazu bei, dieses äußere Wesen zu entwickeln, es nach und nach zu verwandeln und seine Grenzen zu erweitern, aber sie ziehen gleichzeitig auch Grenzen, sind selbst eine Grenze, ein unvollständiger Modus von Selbstoffenbarung des eigentlichen Selbstseins. Wenn wir nun in dieses eigentliche Selbstsein zurücktreten, dann löst sich diese unvollständige Wahrnehmung, lösen sich diese Grenzen auf. Wahrnehmung und Wirken sind dann Ausdruck des Bewusstseins, Ausdruck der Kraft, des in sich selbst grenzenlosen Selbstes. Eines Selbstes, das seine Natur, sein Werden in der Zeit, sein eigenes quasi Selbstentrollen frei bestimmt. Nun Nun könnte man sagen, dass die freiwillige Selbstbegrenzung, die in diesem Vorgang des Werdens naturgemäß auftritt, dieses grenzenlose Selbstsein und damit die grundlegende Wirklichkeit in gewisser Weise außer Kraft setzt oder zumindest beeinträchtigt oder vermindert. Und dies wiederum wäre ein Argument, dieses Werden als unwirklich oder nur teilweise wirklich zu bezeichnen. Allerdings wäre dies, die Unwirklichkeit oder Teilwirklichkeit, auch nur dann der Fall, wenn das grenzenlose Selbstsein durch dieses Werden tatsächlich begrenzt würde, wenn es die Essenz oder die Vollständigkeit dieses Selbstseins wirklich beeinträchtigen würde. Genau dies aber ist nicht der Fall. Die Essenz des Selbstseins bleibt in allem Werden, Wirken, in aller Formgebung unverändert. Und die frei gewählten Begrenztheiten haben keinerlei Einfluss auf dessen Totalität, Ganzheitlichkeit. Eben deshalb, weil sie frei gewählt sind, nicht von außen auferlegt sind. Sie sind Ausdrucksform unserer stets vorhandenen Ganzheit in der Bewegung der Zeit, sind eine gewisse Anordnung, eine Auswahl von Dingen, die unser inneres, spirituelles Sein, unserem äußeren, naturhaften Sein auferlegt, und nicht etwa Dinge, die unsere äußere Natur dem inneren Selbstsein aufzwingt. Wir können also aus der Wahrnehmung und Erfahrung, dass unser äußeres Wesen vergänglich und begrenzt und nur unser inneres Wesen ewig und grenzenlos ist, nicht ableiten, dass die äußere Natur und damit alles Wirken und Werden, sei es individuell oder universal, unwirklich ist. All dies mag eine vergängliche Wirklichkeit sein, aber es ist eine Wirklichkeit, eine Wirklichkeit des Wirklichen und nichts anderes. Bewegung, Wirken, Schöpfung, all dies ist Brahman. Werden ist eine Bewegung des Selbstseins, Zeit eine Manifestation des Ewigen. Alles ist ein Sein, ein Bewusstsein, ist selbst in seiner grenzenlosen Vielfalt eins. Und es gibt nicht den geringsten Grund, dieses eine in zwei gegensätzliche, unvereinbare Teile zu zerteilen, in eine transzendente Wirklichkeit und eine unwirkliche kosmische Maya. An dieser Stelle müssen wir nun ein wenig tiefer auf etwas eingehen, das viele spirituelle Richtungen und Schulen maßgeblich beeinflusst hat: die Philosophie von Shankara. Eine Philosophie, die vor allem die metaphysischen Grundlagen des Advaita Vedanta systematisierte und damit ein Gebäude errichtete, das auch heute noch für viele Menschen die Basis ihres Glaubens und damit ihrer Glaubenswirklichkeit ist. Shankara sah, dass es einen grundlegenden Konflikt zwischen zwei Wahrnehmungen oder zwei Formen von Wahrnehmung gibt. Zwischen einer Intuition, die sich einer absoluten, transzendenten und innersten Wirklichkeit bewusst ist, und einer klaren, intellektuellen Vernunft, die die Welt mit dem scharfen und kraftvollen Blick rationaler Intelligenz betrachtet. In der äußeren Welt der Phänomene hat diese rationale Intelligenz, hat der Verstand sozusagen die Oberhand, ist die alleinige Autorität und auch der alleinige Richter oder Beurteiler der Dinge. Keine suprarationale Wahrnehmung kann ihm, dem Verstand gegenüber, hier in dieser materiellen Welt bestehen. Hinter dieser phänomenal-materiellen Welt aber gibt es eine transzendente Wirklichkeit. Und diese wiederum kann nur die Intuition wahrnehmen. Der Verstand, oder zumindest unser gewöhnlicher, analytisch zerteilender Verstand, kann hier nichts ausrichten. Anders gesagt, der Verstand, die Vernunft, bestätigt die Wirklichkeit der phänomenalen Existenz und damit unserer äußeren Welt, wie es etwa die materielle Wissenschaft tut. Doch diese Wirklichkeit, die Wahrheiten dieser äußeren Welt, gelten eben nur in dieser Welt selbst, in der phänomenalen Existenz. Und diese phänomenale Existenz ist deshalb wirklich, nur deshalb wirklich, weil sie ein vorübergehendes Phänomen einer anderen, nämlich der ewigen Existenz ist. Ein Phänomen oder ein Ausdruck der eigentlichen Wirklichkeit. In anderen Worten, diese Welt, wie wir sie sehen, diese äußere Welt, ist nicht selbst eigentliche Wirklichkeit. Und deshalb erleben wir, wenn wir hinter diese Welt der Phänomene in das tatsächlich Wirkliche treten, einen gewissen Antagonismus. Die phänomenale Welt, die Welt, in der wir leben, existiert weiterhin, aber sie ist für unser Bewusstsein dann nicht mehr valabel, nicht mehr, wenn man es so sagen will, gültig. Sie erscheint uns und ist damit im eigentlichen Sinne unwirklich. Dieser Widerspruch, dieser Gegensatz ist für unser Mental, wenn es sich beider Wirklichkeiten bewusst wird und quasi in der Mitte steht, vollkommen natürlich. Shankara löst diesen Widerspruch, indem er dem Verstand, der Vernunft, ihre Rolle in der phänomenalen Welt zuweist und sie in gewisser Weise dazu zwingt, ihre Grenzen zu erkennen und zu akzeptieren, und dann diesen Verstand in der Seelenintuition der transzendenten Wirklichkeit sozusagen stillzulegen, ihn in die vollkommene Stille, ins Schweigen zu bringen. Sozusagen an der Schwelle dieser beiden Wahrnehmungsfelder hat die Vernunft, hat der Verstand die Aufgabe oder die Rolle, sein eigenes Entkommen vorzubereiten. Sein Entkommen aus den ihm auferlegten Begrenztheiten, von all dem, was Maya ihm sozusagen aufgezwungen hat. Dies geschieht durch eine Philosophie, eine Dialektik, die am Ende das gesamte kosmische Phänomen und damit auch das ganze rationale und praktische Gebäude auflöst. Und diese Dialektik, diese Philosophie, besteht im Kern in Folgendem. Es gibt eine ewige Wirklichkeit, die sich gegenüber der phänomenalen Welt, also auch gegenüber uns, als Selbst oder Ishvara manifestiert. Dieser Ishvara wiederum erschafft und erbaut diese Welt als vergängliches, vorübergehendes Phänomen, mit Hilfe seiner Schöpfermacht, Maya. Diese Welt, dieses Phänomen, das im eigentlichen Wirklichen nicht existiert, wird der einen seiner selbstbewussten Wirklichkeit, wird Brahman, also durch Maya quasi auferlegt. Und dieses Auferlegen, dieses Verkleiden, geschieht durch unser gewöhnliches Bewusstsein. Ein Bewusstsein, das die Dinge, die Kreationen von Maya erfasst und wahrnimmt. Die eigentliche Wirklichkeit, Brahman, ist in der phänomenalen Existenz als das Selbst des lebendigen Individuums. Und wenn die Individualität des Individuums, wenn unsere eigene Individualität, unser Ich-Sein, durch das eben beschriebene intuitive Wissen aufgelöst wird, dann wird das phänomenale Sein, unsere gewöhnliche Person, in das eigentliche Selbstsein erlöst. Damit ist dieses phänomenale Sein nicht mehr länger der Schöpfermacht von Maya unterworfen. Und da es von der Erscheinungsform Individualität erlöst ist, wird es in der eigentlichen Wirklichkeit oder in die eigentliche Wirklichkeit ausgelöscht. Die Welt als Ganze existiert naturgemäß weiter, ohne Anfang, ohne Ende, als Schöpfung des Ishvara durch seine Maya. Dies ist ein durchaus nachvollziehbares Erklärungsmodell, das die unterschiedlichen Wahrnehmungen des menschlichen Verstandes und spiritueller Intuition verbindet und in Beziehung setzt. Doch es wirft bei genauerem Hinsehen einige schwerwiegende Fragen, wirft neue, sehr komplexe Rätsel oder Mehrdeutigkeiten auf. Maya ist gleichermaßen wirklich wie auch eigentlich unwirklich. Die Welt ist wirklich in der Zeit, ist keine Illusion, doch letztendlich im transzendenten Sinne unwirklich, nicht existent. Und auch der Ishvara, der Schöpfer oder kosmische Schöpfergott, ist als Form oder Ausdrucksform von Brahman nicht der eigentliche Brahman, ist nicht die reine Selbstexistenz. Und damit ist auch er nur ein Stück weit wirklich, nicht wirklich wirklich. Er existiert als Schöpfer nur, weil es eine Schöpfung gibt. Ohne diese wäre auch er selbst nicht existent. Macht Gott als Schöpfer keinen Sinn. Ohne Schöpfung kein Schöpfer. Und auch das individuelle Selbst wäre aus demselben Grund wirklich und gleichermaßen unwirklich. Es ist nur so lange eine Realität, eine Wirklichkeit, bis es aus dem Netz von Maya befreit ist. All dies ist für unser Mental und unser intellektuelles Verstehen ein unlösbares, suprarationales Mysterium. Oder, und das wäre eine andere Alternative, das Bild ist noch nicht vollständig. Es fehlt noch eine Art Bindeglied, dass diese ja durchaus wahren Teilerkenntnisse in einer nachvollziehbaren und schlüssigen Synthese zusammenführt. Vielleicht so. Wenn der Ishvara, der Schöpfergott, und das können wir annehmen, nicht selbst eine Schöpfung von Maya ist, dann muss er wirklich sein. Ist er wirklich? Und wenn er wirklich ist, dann kann er nichts anderes sein als die Manifestation einer ganz bestimmten Wahrheit des Transzendenten. Genauer gesagt, er muss das Transzendente sein, das sich in der Form eines Schöpfergottes mit einem Kosmos befasst, der in ihm selbst, in seinem eigenen Sein, manifestiert wird. Wenn die Welt wiederum in irgendeiner, wenn auch nur vorübergehenden Weise wirklich ist, und das soll sie ja, wie wir eben gesehen haben, sein, dann muss auch sie die Manifestation einer Wahrheit des Transzendenten sein, denn sonst wäre sie in der Tat nicht real, auch nicht zum Teil oder in einem bestimmten Zustand. Und was das Individuum betrifft, wenn es selbst über die Macht und Möglichkeit verfügt, in die transzendente Ewigkeit einzutreten und sich zu befreien, dann kann es, das Individuum, ebenfalls nichts anderes sein als eine Wirklichkeit des Transzendenten. Wenn Welt und Individuum aber Wirklichkeiten sind, dann ist der ganze universale und individuelle Prozess, den wir beobachten, keine Befreiung aus der Illusion, sondern eine Befreiung aus der Unwissenheit. An dieser Stelle sehen wir, dass nicht nur die Transzendenz suprarational ist, sondern auch das Mysterium der Schöpfung, und dass wir deshalb in beiden Fällen über unseren gewöhnlichen Verstand, unsere Vernunft hinausgehen müssen, wenn wir ihre eigentlichen Geheimnisse ergründen wollen. Unsere Vernunft, unser Intellekt sieht die Begriffe und Wirklichkeiten von Brahman, Selbst, Ishvara, vom individuellen Selbst oder Sein, vom höchsten Bewusstsein oder Überbewusstsein, vom Weltbewusstsein oder von Maya als unterschiedliche, getrennte Elemente. Kristallisiert sie sozusagen und schafft einen beständigen und vermeintlich unüberbrückbaren Gegensatz zwischen diesen Dingen. Doch wenn Brahman, wie wir festgehalten haben, allein existiert, wenn alles Brahman ist, dann muss in irgendeinem Bewusstsein jenseits unserer Vernunft, jenseits unseres Intellektes, die Teilung oder Trennung verschwinden. Es muss eine Art spirituelle Erfahrung geben, in der all diese Dinge sich vereinen, eins werden, ein tatsächliches Brahman-Bewusstsein. Und wenn wir die Funktionalität unseres Intellektes dann noch aufrechterhalten wollen, wenn wir sozusagen weiter durch ihn schauen wollen, dann nicht mit dem gewöhnlichen Blick einer vermeintlichen Getrenntheit, sondern mit der Wahrnehmung vielfältiger Einheit, ein wirklich grundlegender Unterschied. An diesem Punkt können wir nun die Sichtweisen oder Wahrnehmungen von Buddha und Shankara in einem größeren Kontext verorten und beschreiben. Der Buddha verband seinen alles durchdringenden rationalen Intellekt mit der intuitiven Vision und erkannte darin die Basis, das grundlegende Prinzip aller Gebilde und Konstruktionen unserer Welt und ebenso den Weg zur Befreiung von diesen Gebilden und Konstruktionen. Doch er ging nicht weiter. Er ließ das, was jenseits dieser Befreiung liegt, unbeschrieben, ungesagt, buchstäblich im Nirvana. Shankara ging einen Schritt weiter und sah, dass dieses Jenseitige, die suprarationale Wirklichkeit, durch diesen Prozess der Befreiung tatsächlich, sozusagen in positiver Weise, erkannt und erfahren werden kann. Und er sah, dass auch die Wirklichkeit der Welt erkennbar und erfahrbar ist, wenn auch nicht durch unsere menschliche Vernunft, unseren Intellekt. Die Krux oder die Begrenztheit seiner Philosophie liegt darin, dass er auch der Welt, wie sie durch den Verstand oder die Vernunft gesehen wird, eine Wirklichkeit einräumt. Und genau dies führt uns in das schon beschriebene Dilemma einer unwirklichen Wirklichkeit des Universums, der Schöpfung. Um aber die wirkliche Wahrheit der Welt zu erkennen, müssen wir noch einen Schritt weiter gehen und eben diese Welt aus einem Bewusstsein heraus betrachten, das jenseits dieser Welt liegt und nicht selbst Teil der Welt und seiner Konstruktionen ist. Denn nur ein Bewusstsein, das über den eigentlichen Gegenstand hinausgeht, kann diesen Gegenstand, hier die Welt, vollständig überschauen und durchdringen. Und für ein solches Überbewusstsein, für ein höchstes göttliches Bewusstsein, kann die Welt kein unverständliches oder gar paradoxes Mysterium sein. Sie kann keine unwirkliche Wirklichkeit oder eine Illusion sein, die zum Teil dann doch keine Illusion ist. Ganz im Gegenteil. Sie muss eine kosmische Wahrheit oder Wirklichkeit sein, die sich dem alles durchdringenden Überbewusstsein auch als Wahrheit und Wirklichkeit offenbart. Einem Überbewusstsein, das all dies, die gesamte Welt, transzendiert und gleichzeitig in allem immanent ist. Wir halten also an dieser Stelle, nach all unseren bisherigen Betrachtungen, Folgendes fest. Wenn nur die Wirklichkeit, das heißt Wirklichkeit allein, existiert und damit alles Wirklichkeit ist, dann ist auch die Schöpfung, ist die Welt eine Wirklichkeit. Und wenn wir dies nicht erkennen, wenn all die Erscheinungen das Wirkliche vor uns verschleiern, dann bedeutet das nicht zwangsläufig, dass all das unwirklich ist. Es könnte ebenso sein, dass es sich bei dieser Welt um einen fortschreitenden Selbstausdruck, eine sich entfaltende Manifestation dieses einen Ewigen in der Zeit handelt. Und insofern ist es durchaus richtig zu sagen, dass das Universum, dass all seine Formen dieses eine Ewige sind und es gleichzeitig auch nicht sind. It is that and not that. Alles, was ist, ist in seiner Substanz, in seinem eigentlichen Sein, diese eine Wirklichkeit. Doch es offenbart diese Wirklichkeit nicht oder nur in begrenztem Umfang im Werden, in irgendeiner bestimmten Form oder einem Aggregat von Formen. Natürlich könnte man hier einwenden, dass die eine ewige Wirklichkeit für sich oder in sich allein besteht, dass sie also keines Ausdrucks, keiner Schöpfung, keines Werdens bedarf. Aber selbst wenn dies zutrifft, können wir daraus nicht ableiten, dass dieses Werden, dass das Universum dann unwirklich wäre. Werden kann ebenso ein freier Ausdruck der dem einen inhärenten Kraft sein, eines inhärenten Willens. Oder präziser, es kann eine Seinskraft des Absoluten sein, die sich als Macht des Wirkens und Werdens zeigt. In dieser letzten Formulierung, eine Seinskraft, die sich als Macht des Wirkens und Werdens zeigt, zeigt sich uns klarer, dass das eine unteilbare Absolute sich gegenüber sich selbst nicht nur in ewiger Zeitlosigkeit offenbaren kann, sondern auch in ewiger Bewegung in der Zeit. Und wir sehen, dass die Einführung eines Begriffes oder Konzeptes von Unwirklichkeit künstlich ist, erzwungen, überflüssig, unnötig verwirrend. Denn wenn wir eine Unterscheidung zwischen dem eigentlichen Sein und dem phänomenalen Sein der phänomenalen Welt treffen wollen, was ja durchaus Sinn macht, dann können wir dies innerhalb der einen Wirklichkeit tun. Es bedarf dazu keiner zweiten Wirklichkeit, die dann zwangsläufig etwas anderes als Wirklichkeit sein muss. Es bedarf keines weiteren in sich selbst widersprüchlichen Gedankengebäudes. Es bedarf keiner neuen, komplex konstruierten und am Ende absurd mysteriösen Philosophie. Und doch, trotz dieser Klarheit und Einfachheit einer alles umfassenden, alles seienden einen Wirklichkeit, gibt es etwas, das wir tatsächlich als eine Art unwirkliche Wirklichkeit betrachten könnten. Und dies ist unser individuelles Empfinden von Getrenntheit. Oder anders gesagt, das Konzept eines begrenzten, vollkommen selbst existenten Objektes im Universum. Wir sehen sofort, einfach weil es unser tägliches Erleben ist, dass diese Wahrnehmung von Getrenntheit durchaus Sinn macht, wenn nicht sogar zwingend erforderlich ist. Denn wir müssen uns als getrennte Wesen, als getrennte Objekte wahrnehmen, wenn wir aus der oberflächlichen Individualität, aus unserem Ego heraus handeln wollen. Und insofern ist diese Wahrnehmung von Getrenntheit auch wirklich, wirklich für unsere begrenzte Vernunft und unsere begrenzte Selbsterfahrung. Wenn wir uns aber von diesem begrenzten Oberflächenbewusstsein lösen und in die Wahrnehmung des grundlegend Wesenhaften und Grenzenlosen schreiten, wenn wir also von der vermeintlichen Person in die wahre Person treten, dann ändert sich unsere Schau, ändert sich unsere Selbstwahrnehmung. Die Oberflächenperson existiert weiterhin, doch lediglich als Ausdruck, als Kraft oder Macht des Grenzenlosen. Die Wahrnehmung einer unabhängigen oder von anderen getrennten Wirklichkeit erlischt. Und an dieser Stelle sehen wir, dass das, was wir Unabhängigkeit oder Getrenntheit nennen, keine Bedingung für die Existenz einer individuellen Wirklichkeit, eines Individuums ist. Und dass das Verschwinden der äußeren Person, des Oberflächenwesens, etwa durch den sogenannten Tod, nicht zur Auflösung des Individuums führen muss. Dass es vielleicht nur ein Rückzug der wahren Person aus der materiellen Manifestation ist. Und dies kann auch gar nicht anders sein. Denn die Manifestation des Zeitlosen in der Zeit geschieht notwendigerweise in einer Art Abfolge, in einer Erscheinung und Erschaffung von Formen, einer nach der anderen. Und deshalb müssen diese materiellen, oberflächlichen Formen zeitgebunden, vergänglich sein, während sie in ihrer grundlegenden, essentiellen Form ewig sind. Anders gesagt, diese, wie wir sagen, ewige Form ist in der Essenz aller Dinge und in dem grundlegenden, essentiellen Bewusstsein stets enthalten. Enthalten als Möglichkeit, die jederzeit hervortreten kann. Und weil dies so ist, weil all diese Dinge in Brahman, in der eigentlichen Wirklichkeit, latent vorhanden sind, sind sie auch nicht unwirklich. Sie mögen uns mit Blick auf ihre Vergänglichkeit, auf den ständigen Fluss, die ständige Veränderung, unwirklich erscheinen, aber sie sind in ihrer eigentlichen Natur wirklich. So halten wir als Zwischenfazit für heute fest, dass die Theorie von Maya im Sinne einer Unwirklichkeit kosmischer Existenz, die von einigen wesentlichen spirituellen Traditionen vertreten wird, buchstäblich ins Nirgendwo, in eine vollkommene Annullierung von absolut allem führt. Wir selbst, der Kosmos, alle Erfahrung, alle Unwissenheit und auch alles Wissen, alles, was uns bindet und alles, was uns befreit, die Ablehnung ebenso wie die Annahme der Welt, jegliches Anhaften, aber auch die eigentliche Befreiung, die Liberation, sind nichts anderes als vorübergehende Illusionen, vorübergehende Erscheinungen. Sie verklingen, schwinden dahin im Nichts. Und wenn dies so ist, wenn all unsere gewöhnlichen Wahrnehmungen und Erfahrungen unwirklich sind, gibt es dann noch irgendeine Garantie, dass unsere spirituellen Erfahrungen wirklich sind? Warum sollte dann unsere Erfahrung im Höchsten Selbst absorbiert, in es aufgenommen zu werden, nicht ebenfalls eine Illusion sein? Denn wenn der Kosmos unwirklich ist, wenn unsere Erfahrung des kosmischen Bewusstseins, des kosmischen Selbstes, wenn unsere Erfahrung von Brahman als all diese Wesen oder als das Selbst all dieser Wesen nicht wahr ist, dann hat die Erfahrung des Einen in Allem und des Allem in Einem keine Grundlage. Denn dieses Alle ist ja nichts anderes als eine Illusion, eine vorübergehende Konstruktion von Maya. Alles, was wir als Brahman sehen und erkennen, existiert überhaupt nicht. Und wenn das Alle nicht existiert, was ist dann mit dem Einen, dem reinen Selbst, mit der stillen, unbewegten, absoluten Wirklichkeit? Denn auch diese Erfahrung entsteht, kommt zu uns in einer Wahrnehmung, in einem Mental, die aus einer Illusion geschaffen wurden und die damit selbst eine Illusion sind. Natürlich können wir sagen, dass diese wirklich überwältigende, vollkommen eindeutige und offenkundige Erfahrung, dass die absolute Authentizität dieser spirituellen Erkenntnis und Verwirklichung die höchste und endgültige Wahrheit sein muss. Aber wissen wir das wirklich? Die Erfahrung der allgegenwärtigen höchsten oder göttlichen Person, die Erfahrung des Ishvara oder des Herrn eines wirklichen Universums, offenbart sich uns schließlich in genau derselben Weise, mit derselben Wahrheitskraft, derselben Endgültigkeit, derselben absoluten Eindringlichkeit und Überzeugungskraft. Ist also die vermeintlich höchste spirituelle Erfahrung des reinen Selbstes wirklich wahr? Ist sie tatsächlich die einzige und alleinige endgültige Wirklichkeit? Warum halten wir die eine ebenso überzeugende Erfahrung für eine Illusion und die andere für wirklich? Für einen klaren, stringenten Intellekt gibt es dafür nicht den geringsten Grund. Wenn das eine, wenn Gott nur Schall und Rauch ist, warum dann nicht auch das andere, das sogenannte Selbst? Der Buddhismus tat in der Tat auch diesen Schritt. Er verweigerte dem Selbst die Existenz mit der Begründung, dass auch dieses, wie alles andere, eine Fiktion des Mentals sei. Kein Gott, kein ewiges Selbst, kein unpersönlicher Brahman. Ja, mit dieser beruhigenden Erkenntnis, dass wirklich alles, und zwar auch jegliche spirituelle Erkenntnis und Erfahrung, unsinnig, da eine Illusion ist, runden wir die Reise heute ab. Das Kapitel ist damit aber noch nicht ganz beendet, und wir werden dann, zumindest hoffentlich, sehen, dass es zu dieser intellektuell sehr klaren und folgerichtigen Lösung oder Auflösung möglicherweise noch eine Alternative gibt. Vielen Dank fürs Zuhören. Habt weiter einen schönen Tag oder Abend. Wir hören uns wieder beim nächsten Podcast Wirklichkeit und die kosmische Illusion Teil 3. Uns, das Sri Aurobindo Center Berlin, findet ihr unter www.sacb.de, wo auch weitere Texte, Vorträge und andere Beiträge zu Sri Aurobindo und Sri Aurobindos Yoga eingestellt sind.